Nicht zu schnell handeln, nicht übereilt handeln. Wir sind heute Abend alle hier. Wir sind alle hier während des Festes. Wir sind alle hier am wöchentlichen Sabbat, an den jährlichen Festtagen. Warum? Ist der Grund der, weil Gott es uns gebietet? Das ist sicherlich eine richtige Antwort, aber gibt es noch eine weitere Antwort? Wie können wir sicherstellen, dass wir hier sein werden, hier bleiben werden? Und zwar unseren gesamten Lebensweg, den Weg Gottes hindurch. Heute werden wir uns einige Gedanken dazu einmal machen. Wir werden uns auf eine Passage in der Bibel konzentrieren, die vielleicht etwas verwirrend sein mag, wenn man sie zunächst einmal nicht im Zusammenhang sieht. Wir müssen jedoch erkennen, was Gott uns hier sagt und wie es uns helfen wird, in der Wahrheit zu verbleiben und sie nicht aufzugeben. Wie ich sagte, ich spreche extrem langsam, damit auch unsere englischen Versammlungsteilnehmer mitkommen. Die brauchen immer etwas länger. Jesaja 28, schlagen wir bitte Jesaja 28 auf und Vers 16. In Jesaja 28 und Vers 16 lesen wir folgende Stelle und ich zitiere sie zunächst einmal aus der revidierten Lutherbibel 1984. Da heißt es in Jesaja 28, Vers 16, darum spricht Gott der Herr. Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Es geht hier um einen Grundstein, im Deutschen einen bewährten oder geprüften Stein. Man könnte sagen, einen kostbaren Eckstein, ein sicheres Fundament, der fest gegründet ist, der auf einer festen Grundlage, einem Fundament steht. Und es heißt dann hier, wer glaubt, bei Luther, der flieht nicht, besser, der wird nicht eilig oder übereilt handeln. Wer glaubt, wird nicht übereilt handeln. Die meisten deutschen Bibeln sagen hier, der wird nicht fliehen. Andere sagen, er wird nicht zu Schanden werden. Alle diese Übersetzungen ergeben Sinn, wie wir noch sehen werden. Der Zusammenhang bezieht sich klar auf eine Ankündigung von Gott dem Vater in Zion, und Zion beschreibt oftmals die Kirche Gottes, einen kostbaren Eckstein zu einem Fundament zu legen. Dies bezieht sich natürlich auf Jesus Christus, den Messias, wie viele neutestamentliche Schriften uns dies zeigen, wie zum Beispiel 1. Korinther Kapitel 3, und Vers 11. 1. Korinther Kapitel 3 und Vers 11, wo wir lesen. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das heißt, hier einen anderen Grund, die gute Nachricht schreibt, ein anderes Fundament. Also kein anderes Fundament kann gelegt werden als das, was in Jesus Christus gelegt ist. Matthäus Kapitel 21, die Verse 42 bis 44. Matthäus 21 und Vers 42. Jesus sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, der seine Früchte bringt. Vers 44. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschallen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und da lesen wir auch Lukas Kapitel 20, die Verse 17 bis 19. Lukas Kapitel 20, Vers 17. Er aber sah sie an und sprach: Was bedeutet denn das, was geschrieben steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Wer auf diesem Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und die Schriftgelehrten und hohen Priester, Vers 19, trachteten danach, Hand an ihn zu legen, noch in derselben Stunde. Und sie fürchteten sich vor dem Volk, denn sie hatten verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und dann lesen wir noch Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 11 bis 12. Apostelgeschichte, Kapitel 4 und Vers 11. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden, durch den wir gerettet werden sollen. Eine weitere Stelle, Römer Kapitel 9 und Vers 33. Römer Kapitel 9 und Vers 33. Wie geschrieben steht: Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Heißt es hier. Der soll nicht zu Schanden werden. Ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2 und lesen wir die Verse 20 bis 22. Ihr, sagt Paulus, seid erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Und durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und dann schließlich noch eine Stelle in diesem Zusammenhang, 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus Kapitel 2, angefangen in Vers 6. 1. Petrus 2 und Vers 6. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber, Vers 9. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das er verkündigen soll, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Vers 10, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Auch hier wiederum, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Aber wie wir gesehen hatten, er wird nicht zu schnell handeln, ist auch eine richtige Übersetzung. Zunächst einmal musste dieser Eckstein geprüft werden. Er musste sich qualifizieren. Christus musste sich in diesem Leben als Mensch qualifizieren, um überhaupt dieser Eckstein, dieses Fundament, dieser kostbare Eckstein zu werden, auf dem die neutestamentliche Kirche gegründet werden würde. Christus wurde vollendet, wodurch? Hebräer Kapitel 2 und Vers 10. Hebräer Kapitel 2 und Vers 10. Denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind, und durch den alle Dinge sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, oder besser führt, den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendete. Christus wurde durch Leiden vollendet. Lesen wir auch Hebräer Kapitel 4 und Vers 15. Hebräer Kapitel 4 und Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir. In allem wie wir, doch ohne Sünde. Christus wurde durch Leiden vollendet, er wurde versucht in allem wie wir, hat nicht gesündigt. Aber was bedeutet dies? Offenbarung Kapitel 3 und lesen wir Vers 21. Offenbarung Kapitel 3, Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Christus musste überwinden. Er musste siegreich sein. Er musste Satan überwinden. Er musste diese Welt überwinden. Er musste seine eigene menschliche Natur oder wie die Bibel auch sagt, sein sündhaftes Fleisch überwinden. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8 und Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, weil er niemals gesündigt hat. Doch er war ein menschliches Wesen, er war total, völlig Fleisch und Blut, als er hier auf Erden war. Er wurde Fleisch. Er nahm seine Göttlichkeit sozusagen und legte sie beiseite. Er wurde total ein Mensch. Und Christus überwand und er wurde siegreich in allen Dingen. Und das müssen wir auch. Offenbarung Kapitel 2 und Vers 26. Offenbarung Kapitel 2 und Vers 26. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Christus musste überwinden, wir müssen überwinden, aber es war nicht einfach für Christus. Es war ein Kampf, ein schwerer Kampf. Hebräer Kapitel 5. Hebräer Kapitel 5 und lesen wir die Verse 6 bis 9. Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks, und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhöht worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Vers 10, genannt von Gott ein hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Er musste kämpfen. Er musste gewinnen. Er musste siegen. Römer Kapitel 8, Vers 37. Römer Kapitel 8 und Vers 37. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wie Christus überwunden hat, so müssen auch wir überwinden. Und wir tun es durch Christus. Denn mit Gott dem Vater und mit Jesus Christus, die in uns leben, und zwar durch die Kraft, die Macht des Heiligen Geistes, können wir, werden wir gewinnen. Epheser, Kapitel 6. Epheser, Kapitel 6. Und fangen wir mit Vers 10 zu lesen an. Epheser Kapitel 6 und Vers 10. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit mächtigen, gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb, Vers 13, ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tage Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Und wenn wir weiterlesen, werden die verschiedenen Merkmale dieser Waffenrüstung beschrieben. Wir können es nicht auf uns gestellt. Aber mit Gott ist nichts unmöglich. Doch, wenn wir daran denken, aufzugeben, wenn wir daran denken, den Kampf zu beenden, aufhören zu kämpfen, dann werden wir hier nicht allzu lange mehr sein. Mit diesem Hintergrund wollen wir erneut die Aussage von Gott in Jesaja 28, Vers 16 betrachten, dass wir nicht übereilt handeln sollen. Oder wie deutsche Bibeln es bringen, dass wir nicht fliehen sollen, dass wir nicht vorschnell handeln sollen, wenn wir wahrhaftig glauben. Viele, die nicht wirklich berufen sind von Gott zum Heil, haben sehr schnell gehandelt, haben mit Enthusiasmus gehandelt, als sie Gottes Wort gehört haben, als Gottes Wort ihnen verkündet wurde. Das hebräische Wort für eilen oder übereilen oder schnell handeln, das hier gebraucht wird, ist Kusch, C-H-U-S-H. Einige schreiben auch C-H-U-W-S-H. Und es meint wörtlich, bedeutet wörtlich, beschleunigen, hetzen, schnell überstürzen. Und zwar, man kann sagen, in eifriger, ungeduldiger und begieriger Weise, mit freudiger Nervosität und Aufregung. Alles dies sind Begriffe für diesen hebräischen Ausdruck. Ein enthusiastischer, unmittelbarer, sagen wir mal eine unmittelbare Reaktion, eine unmittelbare enthusiastische Antwort zu einem Altarruf, um sein Herz dem Herrn zu geben, hier und jetzt, ist niemals, ich wiederhole, niemals eine Antwort auf Gottes wahre Berufung. Der Grund ist der, wir müssen zunächst einmal sorgfältig die Kosten zählen, um zu erkennen, ob wir wirklich genug haben werden, zu Ende zu führen, was wir begonnen haben. Schauen wir uns Lukas Kapitel 14 an. Lukas Kapitel 14 Und lesen wir angefangen in Vers 28. Lukas 14, Vers 28. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, Vers 29, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Und welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt, mit 20.000? Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jemand noch fern ist, und bittet um Frieden. Vers 33. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Derjenige, der nach vorne blickt und dann zurückblickt, ist nicht für das Reich Gottes bestimmt. Lukas Kapitel 9 und Vers 62. Lukas Kapitel 9 und Vers 62. Jesus sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Er mahnt uns in Lukas 17, Vers 32 an Lots Weib, wie das so die alten Übersetzungen haben. Aber sagt uns auch Folgendes, Paulus, in Philipper Kapitel 3 und Vers 13. Philipper Kapitel 3 und Vers 13. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich: Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Nicht zurückblicken, nicht die Vergangenheit wieder auferwecken, nach vorne blicken. Wie die nicht allzu entfernte Geschichte in der Kirche Gottes uns gezeigt hat, haben viele, die scheinbar begonnen haben, nicht durchgehalten. Sie haben aufgegeben. Sie haben die Genüsse, die Philosophien dieser Welt wieder angenommen, umarmt, die sie ja angeblich hinter sich gelassen haben, als sie Gottes Weg gegangen sind. Scheinbar hatten sie einmal die Wahrheiten der Bibel akzeptiert. Die Wahrheit zum Beispiel, dass Gott eine Familie ist, keine Dreieinigkeit. Dass Gott, und zwar die Gottfamilie, sich reproduziert durch den Menschen. Dass wir heute Gottes Gebote halten sollen, die heiligen Tage halten sollen, den wöchentlichen Sabbat halten sollen, die jährlichen Festtage halten sollen, inklusive das Laubhüttenfest für 7 Tage mit dem anschließenden 8. Tag. Dass wir während dieser Zeit in Hotels leben sollen, dass wir heidnische Festtage wie Sonntag, Weihnachten, Ostern aufgeben sollen, dass wir als die Botschafter Jesu Christi aus dieser Welt herauskommen sollen, anders sein sollen, nicht in den politischen Ideen dieser Welt aktiv teilhaben sollen, auch nicht in Wahlen oder in Amerika in dem Dienst von Geschworenen und ganz besonders nicht im Kriegsdienst, im Militärdienst. Und ich könnte die Liste fortsetzen. Es gibt noch viel mehr, was angeblich erkannt worden war. Und physische Dinge auch, wie zum Beispiel, dass man sich von unreinem Fleisch fernhalten soll. Viele haben dies scheinbar einmal verstanden. Einige waren sehr davon überzeugt, scheinbar, und haben andere auch sehr stark dafür verurteilt, dass sie vielleicht gewisse Dinge nicht getan haben, die sie hätten tun sollen. Manchmal auf sehr radikale und verleumderische Art und Weise. Doch dann geschah etwas, plötzlich. Der Geist dieser Welt kam und die damalige Führerschaft unserer ehemaligen Organisation nahm diesen Geist der Welt entgegen. Und sie begannen, die falschen Lehren von geistlich unqualifizierten Führern zu akzeptieren und deren, in Anführungszeichen, neues Verständnis anzunehmen. Genau das, was sie einmal angeblich hinter sich gelassen hatten. Wie bekehrt waren sie? Wie viel Zeit hatten sie verwendet, um für sich zu beweisen, was die Wahrheit war? Waren sie überhaupt jemals bekehrt? Der damalige menschliche Führer der Kirche über seinem Tode, Mr. Hubert W. Armstrong, hat oftmals geglaubt, dass vielleicht noch nicht einmal 10% der Kirchenmitglieder damals bekehrt waren. Oder zumindest jener, die die Kirchenversammlungen besuchten, die von sich vorgaben, wahre Christen zu sein. Und die nachfolgenden Tatsachen haben klar und deutlich bewiesen, wie recht er hatte. Wo sind Sie heute? Haben Sie zu schnell gehandelt, zu übereilt? Sehr viele haben zu übereilt gehandelt. Und zwar aufgrund von vielleicht Einfluss anderer, vielleicht um eine Show abzuziehen, um es so zu sagen, ohne wirklich bekehrt, ohne wirklich bereut zu haben. Johannes der Täufer musste dies einmal sehr deutlich zum Ausdruck bringen, Matthäus Kapitel 3. Matthäus Kapitel 3, die Verse 7 bis 12. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, da sprach er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu und bringet rechtschaffene Frucht der Buße, besser der Reue, der Umkehr. Denkt nur nicht, dass ihr euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, besser zur Reue. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Worfscheifel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Sie können nachher eine Parallelstelle in Lukas Kapitel 3 lesen, die Verse 7 bis 9. Die Saat von Gottes Wort fiel auf steinigen Boden. Sie nahmen das Wort sofort an mit Freude. Doch als dann Schwierigkeiten auftauchten, dann fielen sie sofort ab. Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13 und lesen wir die Verse 20 und 21. Matthäus 13 und Vers 20. Bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist, der das Wort hört und es gleich, sogleich mit Freuden aufnimmt. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwenderisch oder wetterwendisch. Und wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so fällt er gleich, sogleich ab. Wie die damaligen Verantwortlichen der Kirche nach Mr. Armstrongs Tod wollten auch sie nicht ein Kult genannt werden bei den etablierten Religionen dieser Welt. Und sie begannen dann, in den Augen der Menschen akzeptiert zu werden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Johannes Kapitel 5. Johannes Kapitel 5 und Vers 44. Wie könnt ihr glauben, sagt Christus, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. Ein Beispiel hierfür findet sich in Johannes Kapitel 12, die Verse 42 und 43. Johannes 12 und Vers 42. Doch auch von den Oberen glaubten viele an ihn. Aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden, denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Ein wahrer Christ, der an Gott den Vater und Jesus Christus glaubt und der willens ist, Gott zu gehorchen, der wird nicht übereilt oder zu schnell handeln. Er versteht, dass die Entscheidung, Gott zu folgen und als Konsequenz sich taufen zu lassen, ein lebenslanges Bündnis ist, eine lebenslange Verpflichtung. Er wird die Kosten gezählt haben. Er wird sich nicht taufen lassen aufgrund von den Gefühlen der Ermutigung anderer, weil andere Kirchenmitglieder vielleicht das erwarten oder weil die Kirchenorganisation, zu der er gehören mag, vielleicht begierig ist, dann sagen zu können, wie viele neue Menschen sich jetzt haben taufen lassen. Solche Arten von Altar, Ruf, Antworten werden einfach nicht andauern. Nun, wir sollten schon eilig handeln und mit Sicherheit nicht zögern, wenn es darum geht, sich taufen zu lassen, wenn man dafür bereit ist. Es ist allgemein gesehen richtig, dass man sich natürlich keine Zeit lassen soll, sondern enthusiastisch im Hinblick auf die andauernde geistliche Wachstumssituation insoweit sich zu verhalten, im Hinblick auf das Werk Gottes. Sie können sich nachher in Zephania Kapitel 3 und Vers 16 anschauen, wo es heißt, lass deine Hände nicht sinken oder auch erschlaffen. Denn wenn wir unsere Hände sinken lassen, Zephania 3, Vers 16 war die Stelle, wenn wir unsere Hände sinken lassen, im Hinblick auf unsere Verpflichtungen Gott gegenüber, werden wir nicht hier in der Zukunft sein. Dasselbe Wort, Kusch, C-H-U-S-H, das wir in Jesaja 28, Vers 16 angetroffen haben, wo wir gewarnt werden, nicht zu eilig zu handeln, wird in anderen Stellen verwandt, um zu zeigen, dass man eilig handeln muss. Sie können sich das nachher durchlesen, aus Zeitgründen gebe ich Ihnen nur die Stellen jetzt an. Aber in Psalm 119 und Vers 60, Psalm 119 und Vers 60, sagt David, ich eile, um deine Gebote zu halten oder um nicht irgendwie deine Gebote zu verleugnen. Und er hat auch Gott immer und immer wieder gefragt und gebeten, dass er sich beeilen soll, ihm zu helfen. Und einige Stellen, und das gleiche Wort wird hier gebraucht, einige Stellen sind Psalm 38, die Verse 22 und 23 und auch Kapitel 40, die Verse 13 bis 14. Uns wird sogar gesagt, dass Gott sein Werk zu seiner Zeit eilends ausrichten wird. Schauen wir uns dies an in Jesaja Kapitel 60, die Verse 21 und 22. Jesaja 60 und Vers 21. Und dein Volk sollen lauter Gerechte sein. Sie werden das Land ewiglich besitzen als der Spross meiner Pflanzung und als ein Werk meiner Hände mir zum Preise. Aus dem Kleinsten, Vers 22, sollen 1000 werden und aus dem Geringsten ein mächtiges Volk. Ich, der Herr, will es zu seiner Zeit eilends ausrichten. Aber auch hier ein Wort der Warnung. Es ist nämlich richtig, dass wir Gottes Werk und Gottes Wort beschleunigen können, dass wir den Tag des Herrn beschleunigen können, Sie und ich. 2. Petrus, Kapitel 3. 2. Petrus, Kapitel 3. Und lesen wir die Verse 11 und 12. Petrus 3 und Vers 11, wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, sagt hier die revidierte Lutherbibel, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden, eine nicht gute Übersetzung. Die Elberfelder Bibel sagt hier richtig, die ihr das Kommen des Herrn beschleunigt. Ihr beschleunigt es. Gleichzeitig können wir die Ankunft Jesu Christi verzögern. Sie können die Ankunft Jesu Christi verzögern. 2. Petrus, Kapitel 3, und Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch, mit Kirchenmitgliedern, mit euch. Und er will nicht, wie es heißt, dass jemand verloren werde, jemand von euch verloren werde, sondern dass jedermann von euch zur Buße oder zur Reue kommt. Es geht um die Kirche. Es geht darum, wie man lebt. Aber Gott wird nicht für ewige Zeit ihnen Reue anbieten. Gott gewährt uns eine gewisse Zeit lang Reue. Aber wenn wir natürlich insoweit nicht reagieren, dann werden wir schuldig sein, die Wiederkunft Jesu Christi verzögert zu haben. Der Schlüssel ist unsere Lebensweise. Wie leben wir? Leben wir in der Weise, dass wir die Wiederkunft Jesu Christi beschleunigen oder verzögern? Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 10 an und Vers 6. Offenbarung 10 und Vers 6. Der Engel schwor, das ist ein Engel hier, der schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist. Das heißt hier, es soll hinfort keine Zeit mehr sein. So schreibt es die revidierte Lutherbibel 1984. Die Lutherbibel 2009 schreibt richtiger, es soll hinfort kein Zeitaufschub mehr sein. Die Mengebibel schreibt, kein Verzug. Und lesen wir auch Römer Kapitel 9 und Vers 28. Römer Kapitel 9 und Vers 28. Auch hier wiederum unglücklich übersetzt. Zunächst lese ich es vor aus der revidierten Lutherbibel 84. Der Herr wird sein Wort, indem er vollendet und scheidet, ausrichten auf Erden. Die Elberfelder Bibel schreibt genauer, indem er das Wort vollendet und abkürzt. Die Neue Lutherbibel 2009 schreibt, der Herr wird ein abgekürztes Werk tun auf der Erde. Und Schlachter schreibt, eine abgekürzte Abrechnung. Irgendwann hört Gottes Geduld mit uns, mit Ihnen, mit mir auf. Schauen wir uns auch Markus Kapitel 13 an, Vers 20. Markus 13 und Vers 20. Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, eine Prophezeiung für die Zukunft, dann würde kein Mensch selig, dann würde kein Mensch am Leben bleiben. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er diese Tage verkürzt. Steht bereits schon fest. Um der Auserwählten willen, um sie, um mich, um unser Willen, wenn wir Auserwählte sind und Auserwählte bleiben. Wenn wir Gottes Geduld zu lange auf die Probe stellen, dann werden wir feststellen, dass seine Geduld ein Ende haben wird. Und wir werden hier nicht mehr in der Zukunft sein. Die Warnung in Jesaja 28, 16, nicht zu schnell, nicht zu übereilt zu handeln, hat eine sehr große Bedeutung für uns heute. Schauen Sie, viele wünschen sich die Ankunft des Tages des Herrn. Aber eine Warnung ist auch hier vorhanden. Schauen wir uns dies an. Jeremia Kapitel 17 und Vers 16. Jeremia Kapitel 17 und Vers 16. Aber ich, sagt Jeremia, habe dich nie gedrängt, Unheil kommen zu lassen. Auch habe ich den bösen Tag nicht herbeigewünscht. Das weißt du. Was ich gepredigt habe, das liegt offen vor dir. Und schauen wir uns auch in dem Zusammenhang Sprüche Kapitel 17 an, Vers 5. Sprüche 17 und Vers 5. Wer den Armen verspottet, verhöhnt dessen Schöpfer. Und wer sich über eines anderen Unglück freut, wird nicht ungestraft bleiben. Wir sollten nicht die Wiederkunft Jesu Christi ersehnen, wenn wir nicht für die Wiederkunft Jesu Christi bereit sind. Amos Kapitel 5. Amos Kapitel 5 und lesen wir die Verse 18 bis 20. Wehe denen, die des Herrn Tag herbei wünschen. Was soll er euch? Denn des Herrn Tag ist Finsternis und nicht Licht, gleich wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ein Bär begegnet ihm. Und er kommt in ein Haus und lehnt sich mit der Hand an die Wand, so sticht ihn eine Schlange. Ja, des Herrn Tag wird finster und nicht Licht sein, dunkel und nicht hell. Sind wir für die Wiederkunft Christi bereit? Wer nicht, wäre es ja geradezu irrsinnig, die nahe Wiederkunft Christi herbeizuwünschen, ohne sich darauf vorzubereiten. Schauen wir uns einmal Jesaja Kapitel 5 an. Jesaja Kapitel 5 und lesen wir die Verse 18 und 19. Wehe denen, die das Unrecht herbeiziehen mit Stricken der Lüge und die Sünde mit Wagenseilen und sprechen, Vers 19, erlasse eilends und bald kommen sein Werk, dass wir es sehen. Es nahe und treffe ein, der Ratschluss des heiligen Israels, dass wir ihn kennenlernen. Nun, die haben natürlich sehr sarkastisch hier gesprochen. Die haben nicht daran geglaubt, dass Gott in ihrem Leben noch ein Werk tut oder ein Werk tun würde. Sie haben sich vielleicht davon überzeugt, in Anführungszeichen, dass alles, was sie zu tun haben, ist, sich selbst für die Wiederkunft Christi vorzubereiten, ohne dass noch ein Werk Gottes getan werden muss. Mit anderen Worten, alles, was notwendig war, ist, sich für ihr eigenes Heil zu qualifizieren. Aber auch hier, ein Kirchenmitglied, das sich lediglich auf sich selbst konzentriert und dabei das Werk Gottes und seine Verpflichtungen anderen gegenüber ignoriert, wird in der Zukunft nicht hier sein. Und er wird auch nicht bereit sein, wenn Christus zurückkommt. Wir sollten nicht zu eifrig, zu übereilt, zu vorschnell im Hinblick auf unsere Erwartung der Wiederkunft Christi handeln, wenn wir dabei nachlässig sind im Hinblick auf Verpflichtungen, die wir heute zu tun haben. Wir sollen so leben, als ob noch eine gesamte Lebensspanne vor uns liegt, unser gesamtes Leben. Und wir sollen auf der anderen Seite so leben, dass wir jeweils zu jedem Zeitpunkt bereit sind, falls uns der Tod ereilen sollte. Und er kann uns sehr schnell ereilen. Denken Sie nur an, was da in Las Vegas jetzt geschehen ist. Wenn wir nicht in unserer Errettung arbeiten, wenn wir nicht daran arbeiten, bereit zu sein, bereit zu werden, zu allen Zeiten, werden wir hier in der Zukunft nicht sein. Wenn wir auf unseren Spekulationen uns etwas einbilden, auf unseren Kalkulationen, die uns sagen, wann Christus zurückkommen wird, und dann finden unsere Ideen keine Erfüllung, dann werden wir entmutigt und dann werden wir hier nicht sein in der Zukunft. Wir sollten auch nicht zu vorschnell handeln, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Es ist immer gut zu überlegen, Rat einzuholen, bevor man eine Entscheidung trifft. Schauen wir uns dies in Sprüche Kapitel 11 an. Sprüche Kapitel 11 und in Vers 14. Da heißt es, wo nicht weiser Rat ist, da geht das Volk unter. Wo aber viele Ratgeber sind, da findet sich Hilfe. Und eine weitere Stelle in Sprüche Kapitel 20 und in Vers 18. Pläne kommen zum Ziel, wenn man sich recht berät. Und Krieg soll man mit Vernunft führen. Nun, wir führen heute keinen Krieg mit Menschen, aber wohl einen Krieg mit den Fürsten der Finsternis. Wenn uns Glaube mangelt, wenn wir nicht die nötige Weisheit haben, das nötige Verständnis haben, wenn es um eine Entscheidung geht, wie man sich in gewissen Situationen verhalten soll, was sollten wir tun? Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1 und lesen wir die Verse 2 bis 8. Wenn Sie zum Beispiel vor einem Problem stehen, tun Sie dies, was wir jetzt lesen, oder versuchen Sie, das alles so auf eigene Kraft, aufgrund Ihrer eigenen Vernunft zu lösen? Jakobus 1, Vers 2. Meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt oder Prüfungen fallt, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott. So bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und niemanden schilt, und so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Hier haben Sie die Antwort. Unsere menschliche Reaktion mag die sein, sofort zu reagieren. Vielleicht sogar, bevor wir überhaupt eine ganze Sache gehört haben. Sprüche 18, Vers 13, eine Stelle, die Sie sich nachher anschauen können, sagt uns, dass man zunächst einmal dem einen glaubt, der zu einem spricht, aber dann kommt der andere und dann findet sich's. Dann findet sich's. Gott zeigt uns in vielen Stellen, dass wir auf ihn warten müssen. Nicht übereilt handeln, auf ihn warten. Schauen wir uns dies einmal an in Jesaja Kapitel 30. Und Vers 18, die Frage ist, tun wir das? Jesaja 30 und Vers 18. Darum harrt der Herr darauf, dass er euch gnädig sei. Und er macht sich auf, dass er sich eurer erbarme. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts. Wohl allen, die auf ihn harren, auf sein Eingreifen. Und wir können dies auch in Jesaja 64 lesen und in Vers 3. Im Deutschen, im Englischen ist es Jesaja 64, Vers 4. Im Deutschen Jesaja 64 und Vers 3. Man hört, was man von alters her nicht vernommen hat. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren. Nun, das heißt jetzt nicht, dass man überhaupt nicht handeln soll, aber es heißt, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass unsere Handlungen im Einklang stehen müssen mit Gottes Willen. Schauen wir uns Jesaja 40 und Vers 31 an, was hier gesagt wird. Jesaja 40 und Vers 31. Die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Nun, wir hatten eben gesehen, zu Anfang dieser Predigt, dass Paulus auch diese Stelle in Jesaja 28 und Vers 16 in einer gewissen anderen Weise übersetzt hat, zum Beispiel in Römer 9 und Vers 33, wie wir gesehen haben, auch in Petrus Kapitel 2, Vers 6, wie wir gesehen haben, wo es heißt, wer glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Nun, das beschreibt eigentlich so die genaue und auch wiederum identische Botschaft. Jemand, der zu vorschnell handelt, der, sagen wir einmal, sein Vertrauen nicht in Gott setzt, nicht auf ihn wartet, der wird Schande haben. Jemand, der nicht vorschnell handelt, der auf Gott harrt, der sein Vertrauen in Gott setzt, der wird keine Schande haben. Der wird keine Schande des Versagens haben, keine Schande, dass man enttäuscht wird. Matthew Henrys Commentary sagt hierzu Folgendes. Derjenige, der diese Versprechen glaubt und der sich mit ihnen beschafft, auf ihnen ruht, der wird nicht übereilt handeln, aber er wird ein gefestigtes Herz haben, das in Ruhe auf das Ereignis wartet und sagt, der Wille des Herrn sei mir willkommen. Nun, einige Übersetzungen in Jesaja 28, Vers 16 schreiben auch, dass jemand, der in Gott glaubt, an Gott glaubt und an seine Versprechen glaubt, dass er nicht aufgeben wird, dass er nicht so ängstlich werden wird, dass er die Flinte ins Korn wirft, dass er nicht fliehen wird, dass er keinen Grund in sich sieht, voller Panik zu sein. Alle diese Übersetzungen sind bedeutungsvoll, denn jemand, der an Gott glaubt, der wird auf seinen Willen warten, bis er ihm offenbar wird in seinem Leben. Und wenn er das tut, dann wird er eben nicht voller Angst sein, verzagt sein, versucht sein, die Probleme auf seine Weise zu lösen, ohne Gott. Und er wird auch nicht vor Problemen davonlaufen, vor Problemen fliehen, die er erhält, um sie zu überwinden. Und er wird auch nicht von Gott fliehen und vor Gott fliehen, wie Jona es tat, und auch nicht vor seinem Weg des Lebens fliehen oder aufgeben. Denn wenn er das tut, dann wird er hier in der Zukunft nicht mehr sein. Wenn wir versucht sind, andere zu verurteilen, eine Situation zu beurteilen, obwohl wir die ganzen Fakten noch gar nicht kennen, wenn wir versucht sind, aufzugeben oder eine Angelegenheit in unsere eigene Hand zu nehmen, wenn wir dabei sind, in einen Zustand der Panik zu geraten, wenn wir versucht werden, Gottes Weg des Lebens aufgrund von Emotionen ohne sorgfältige Analyse anzunehmen, dann lassen wir uns Folgendes noch einmal ins Gedächtnis zurückrufen, was uns Jesaja 28, Vers 16 gesagt hat. Wir haben einen kostbaren, geprüften Eckstein, Jesus Christus, in den wir glauben, an den wir glauben, auf dem wir unser Leben gebaut haben, der in uns leben muss, der uns führen muss, der uns leiten muss. Und wir müssen natürlich auch ihm gestatten, dies zu tun. Wir sollten daher nicht zu vorschnell denken, agieren und reagieren. Wenn wir das auf die richtige Weise tun, dann werden wir heute, morgen, die kommenden Wochen, Monaten und Jahre hier sein.